Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen. Amen.
Gottes Wort für die Predigt heute ist die Epistellesung, die Apostelgeschichte 9. Der Herr segne sein Wort an uns allen.
Amen.
Liebe Gemeinde, wir haben immer noch Weihnachten, auch wenn der Weihnachtsbaum schon raus ist. Weihnachten hört nicht auf mit den Hirten, mit den Engeln oder mit den Weisen. Weihnachten geht immer weiter. Weihnachten heißt nämlich, Gott macht sich auf die Reise. Gott nimmt einen schwierigen und weiten Weg auf sich, um zu uns zu kommen. Gott zieht es zu uns verlorenen Menschen, nur um uns zu retten. Darum geht es an Weihnachten. Und nichts und niemand kann ihn dabei aufhalten. Christus selbst treibt seine Mission voran, auch wenn alles dagegen spricht. Seit Weihnachten breitet sich das Evangelium von Jesus Christus immer weiter aus. Und das wird besonders heute deutlich am Tag der Bekehrung des Apostels Paulus. Christus steht seiner Gemeinde bei. Da waren gerade die ersten Christen in Damaskus angekommen. Gerade haben sie angefangen, an den Messias zu glauben. Gerade haben sie begonnen, sich in den Häusern zu versammeln. Gerade hatten sie begonnen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Da schien schon alles wieder zu Ende zu sein. Sie hatten gehört, dass Paulus von Tarsus sich auf den Weg gemacht hat nach Damaskus. Von diesem Paulus hatten sie schon viel gehört. Er hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Christen aufzuspüren und vor Gericht zu bringen. Paulus war ein vortrefflicher Pharisäer. Er übertraf vieler seiner Kollegen, was den Eifer und das Gesetz angeht. Man konnte nicht sagen, dass er ein gottloser Tyrann war. Ganz im Gegenteil, er rechnete mit einem Gott. Aber für ihn war Gott ein Gott des Gesetzes, ein Gott, der gute Werke forderte. Also ein Gott, der menschliches Kalkulieren und Punktesammeln bestätigte. Und Paulus war richtig gut im Punktesammeln. Vom Hohenpriester persönlich hatte er eine Bevollmächtigung, die Christen in Damaskus ausfindig zu machen und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Dort sollte ihnen dann der Prozess gemacht werden. Ihnen drohte Auspeitschung und sogar Hinrichtung. Paulus gefiel das. Er hatte seine Freude daran. Denn etwas anderes hatten die Christen ja auch nicht verdient. Solange sie behaupteten, Gott hätte diesen Jesus auferweckt, der doch völlig zu Recht als Gotteslästerer hingerichtet worden war. Nach dem jüdischen Gesetz konnte Gott diesen doch gar nicht auferweckt haben. Denn Jesus galt als Gekreuzigter, als verflucht. Wenn Gott ihn wieder auferweckt hätte, dann hätte ja Gott gegen sein eigenes Gesetz gehandelt. Wo Gott stand, war darum klar. Den Gekreuzigten hatte Gott, wie jeder sehen konnte, fallen gelassen. Nun war er, Paulus, gefordert, diese gottlosen Sektierer zu bestrafen. Er war entschlossen, die Sache dieses gekreuzigten Ketzers auszulöschen. Und so schnaubte Paulus wie ein wildes Tier mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. So heißt es am Anfang. Die Christen in Damaskus zitterten schon ihrem Ende entgegen. Doch dann kommt plötzlich alles ganz anders. Kurz vor Damaskus wird Paulus von einem hellen Licht vom Himmel geblendet. Er erschreckt, er fällt auf die Erde und hört eine Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus, völlig außer Gefecht gesetzt, ist nur noch zu einer kurzen Gegenfrage fähig, wie bereits die Antwort erübrigt: Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat es mit dem heiligen Gott selbst zu tun. Der Gekreuzigte erweist sich ihm als der auferstandene und lebendige Herr. Paulus wird handlungsunfähig. Er kann nicht mehr. Er kann nicht allein aufstehen. Er muss aufgehoben werden. Er kann nicht mehr sehen. Er ist erblindet. Er muss geführt werden. Jetzt ist ihm deutlich, dass er nicht irgendwelche Christen verfolgt hat, sondern keinen geringeren als den lebendigen Herrn selber. Paulus erfährt, wer sich an der Gemeinde Jesu Christi vergreift, der vergreift sich an keinem geringeren als an Jesus selbst. Wenn Christen verfolgt und unterdrückt werden, dann bekommen es die Verfolger und Unterdrücker mit keinem geringeren als mit dem Sieger über den Tod, mit Christus selbst, zu tun. Liebe Gemeinde, Christus steht seiner Gemeinde bei. Damals, vor 2000 Jahren in Damaskus und durch die ganze Geschichte hindurch. Es ist bisher kein Staat und auch keine Ideologie gelungen, die Christen mundtot zu machen, geschweige denn, sie auszurotten. Weder dem römischen Staat in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, noch im letzten Jahrhundert dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus, noch heutzutage Ländern wie Nordkorea oder China. Obwohl 80% der Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Christen sind, obwohl weltweit etwa 200 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden, massiv verfolgt werden. Und obwohl jährlich bis 175.000 Christen wegen ihres Glaubens getötet werden, breitet sich das Christentum weiter aus. Und zwar gerade da, wo es am stärksten verfolgt wird. Nun werden wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, nicht staatlich verfolgt, sondern wir können in Frieden Gottesdienst feiern und unseren Glauben leben. Das ist ein großes Geschenk. Aber auch uns, in unserer Gemeinde hier in Stuttgart, steht Christus bei. Er lässt uns nicht im Stich. Er sorgt dafür, dass die Kirche und auch unsere Gemeinde nicht untergehen. Denn allein er ist es, der die Kirche und unsere Gemeinde in seiner Hand hat. Christus selbst treibt seine Sache voran, auch bei uns hier in Stuttgart. Seinen härtesten Gegner stellt sich der Herr mitten in den Weg. Kein Schwert, kein Dolch, keine Fesseln. Ohne äußere Gewalt geht Paulus zu Boden. Der, den er für einen Gotteslästerer gehalten hatte und der angeblich tot war, der steht plötzlich vor ihm in einem hellen Licht. Der gekreuzigte Jesus lebt. Verkehrte Welt. Christus stellt in einem Moment das ganze Leben des Paulus auf den Kopf. Sein ganzes früheres Leben, Vergangenheit unter dem Gesetz, die Feindschaft gegen die christliche Gemeinde, alles ist nichts mehr wert. Das, was ihm früher Gewinn war, nämlich die Gerechtigkeit unter dem Gesetz, ist nun Dreck, Abfall. Sein bisheriges Leben ist durch Christus in Frage gestellt. Paulus ist am Nullpunkt angekommen. Er kann nicht mehr. Die Reise als Christenverfolger hat ein abruptes Ende genommen. Doch damit nicht genug. Christus stellt nicht nur seinen härtesten Verfolger kalt, sondern er reißt gleichzeitig das Steuer herum. Er erwählt ihn zu seinem auserwählten Werkzeug. Der Christenverfolger wird zum Völkerapostel. Eine Wende um 180 Grad. Man kann sagen, der größte Knüller der früheren Missionsgeschichte. Ausgerechnet den fanatischsten Gegner greift Jesus sich und benutzt ihn für sein Werk. Saulus hat sich zum Paulus bekehrt. Das ist sprichwörtlich geworden. Bevor Saulus Christ wird, redet der Herr ihn mit Saulus an, mit seinem hebräischen Namen. Das zeigt, Saulus gehört zum jüdischen Volk, zum Volk Israel. Erst als Christ wird er mit Paulus angeredet. Und so bezeichnet er sich auch in seinen Briefen. Paulus, das heißt übersetzt der Geringe. Paulus ist der geringste Bruder des Herrn. Diesen Paulus erwählt sich Christus zum Werkzeug. Und was das heißt, ein Werkzeug zu sein, das erlebt Paulus gleich nach seiner Bekehrung. Paulus ist völlig handlungsunfähig. Von sich aus kann er nichts tun. Er ist blind, er muss geführt werden. Und er lernt auf diese Weise, dass er selbst zu seinem Heil nichts beitragen kann. Er lernt, dass es nur einen Weg gibt, um zu Gott zu kommen, nämlich sich an Jesus Christus zu halten, an ihn zu glauben und sich von ihm beschenken zu lassen. Und so erlebt Paulus, wie ihm die Hände aufgelegt werden und wie er getauft wird. Christus selbst hat seinen Verfolger missioniert. Paulus ist gerettet. Er ist nicht mehr auf dem falschen Weg unterwegs, auf dem Weg eigener Frömmigkeit, sondern jetzt wird er von Christus selbst geführt. Auf dem Weg, den Christus selbst frei gemacht hat. Auf dem Weg, der zum Himmel führt. Und das ist ein echtes Missionswunder. Und das Gleiche gilt auch für uns. Gott spricht auch zu uns durch sein Wort. Der kehrt auf uns. Auch wir sind gerettet. Seit unserer Taufe gehören auch wir zu Gott. Sind auch wir seine Kinder und werden von ihm auf dem Weg zum Himmel geführt. Und wenn wir von diesem Weg abkommen, dann ist Christus da und hält uns fest und stellt uns wieder auf seinen Weg. Und das tut er durch sein Wort, durch das Gesetz und durch das Evangelium. Paulus, als Bekehrter, als Christ, bleibt nicht für sich, sondern er braucht die Gemeinde. Und auch dafür hat Christus schon längst gesorgt. Gleich am Anfang weist er ihn direkt zur Gemeinde. Geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und der Herr selbst ist es auch, der den Ananias instruiert. Ananias soll in die gerade Straße in das Haus des Judas gehen und dort dem Paulus die Hand auflegen. damit dieser wieder sehend werde. Doch Ananias zögert zuerst. Das ist ganz menschlich. Wer würde schon zu so einem Christenverfolger gehen, wo einem der Tod droht? Er zittert vor Angst. Er soll mitten in die Höhle des Löwen gehen. Dazu gehört viel Mut. Und außerdem, warum sollte er, Ananias, einem solchen brutalen Mann wie Paulus, der schon so viele seiner Glaubensbrüder auf dem Gewissen hatte, die Hände auflegen? Doch Gott macht sich diesen Ananias mit all seinen Mängeln und Fehlern und Unfähigkeiten zum Werkzeug. Ananias geht auf Befehl Gottes. Liebe Gemeinde, wo auch immer einer zu Christus findet, da geschieht dies durch die Kirche. Durch das, was uns von Ananias berichtet wird, wird auch uns Mut gemacht zum Mittlerdienst. Es gibt viele, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde, die einen Ananias brauchen. Auch wenn wir es nicht mit einem erbitterten Verfolger wie Paulus zu tun haben, es kostet immer Mut und Überwindung, diesen Dienst auszuüben. Aber Christus braucht und gebraucht uns als Werkzeuge, sei es zum Leben, sei es zum Verkündigen, zur Seelsorge oder auch zur Diakonie. Darum habe Mut, von Christus zu erzählen, sei es deinen Freunden oder deinen Nachbarn, wenn es die Situation ergibt. Da kann uns auch Paulus als Vorbild dienen. Paulus lässt es nicht darauf ankommen, dass alle so wie er bekehrt werden, so spektakulär. Nachdem er einige Tage in Damaskus bei den Jüngern zugebracht hatte, fängt er sofort an, in den Synagogen von Christus zu erzählen, dass er Gottes Sohn sei. Christus hat viele Mittel, Menschen zum Glauben an sich zu führen. Und er hat auch viele Werkzeuge dazu. Nicht nur Pastoren und Missionare, sondern auch dich und mich. Öffne deinen Geldbeutel und falte deine Hände für die Mission. Und noch ein zweites können wir von Ananias lernen. Das erste Wort, das Ananias zu Paulus spricht, lautet: Lieber Bruder Saul. Es ist keine höfliche Anrede aus Verlegenheit oder Taktik. Lieber Bruder Saul. Das ist sowas wie eine Absolution, indem Ananias den Brudernamen gebraucht, ist die gesamte Vergangenheit vergessen. Kein Wort fällt mehr über das, was noch vor 3 Tagen gewesen war. Es gibt kein Wenn oder Aber. Es gibt keine Probezeit oder Bewährungszeit. Hieran können wir erkennen, wie eng unsere Rechtfertigung und unsere Eingliederung in die Gemeinde zusammenhängen. Liebe Gemeinde, wir haben einen wunderbaren Herrn, der seine Kirche in der Hand hält und seine Sache vorantreibt, mit dem Ziel, dass alle Menschen selig werden. Und dazu braucht er Leute. Nicht nur so große Leute wie Paulus, sondern dazu benutzt er auch kleine Leute wie dich und mich als seine Werkzeuge. Aber Christus, er bleibt dabei immer stets der Handelnde. Denn er ist es, der durch seinen Heiligen Geist die Menschen zu sich ruft. Lass uns deshalb vor allen Dingen Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist die Menschen zu Jesus Christus führt und bei ihm erhält, im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.